Christus im Alten Testament wir durften in reichem Maße in Hiob das überragende Muster, Beispiel, das Vorbild für den großen Leidensknecht Jesus Christus erkennen und hoch erfreut werden. Leidensknecht. Und jetzt haben wir ein Vorbild wieder ganz eigenartiger Natur, genau Gegenstück zu ihr, Salomo. Salomo. Salomo, erstens, Sohn Davids, wer ist der wirkliche Sohn Davids?
Christus.
Jesus Christus. Salomo, König Israels, wer ist der wirkliche König Israels? Christus. Salomo, der Weiseste von allen Menschen. Keiner vor ihm und keiner nach ihm. Wer ist der wirklich Weiseste? Salomo, die Herrlichkeit Gottes darstellen. Jesus Christus, die Herrlichkeit Gottes darstellen. Ein Name wird dem eben geborenen Salomo gegeben. Da kommt der Prophet Nathan. Der hat natürlich dem David wieder das Herz geschlagen. Ne? Nathan, wie der mal gekommen war und gesagt hat, du bist der Mann. Ne? Der erste Sohn der Bathseba musste sterben. Jetzt wird Salomo geboren, der zweite, und Nathan erscheint. Oh, nein. Nathan hat den Auftrag von Gott, dem David zu verkündigen, zu sagen, der Name dieses zweiten Sohnes, er wird nicht sterben, soll Jedidja sein. Was heißt das? Ja. Der Geliebte des Herrn. Der Geliebte des Herrn. Wer ist der wirkliche Jedidja? Der Geliebte des Herrn. Und so könnten wir weiterfahren. Genügt. Dürfen wir Salomo vor uns hinstellen lassen als Modell für Jesus Christus? Und dann dürften wir ja nicht in Verlegenheit sein, wenn wir dann, je älter Salomo wurde, umso dunkler wurden die Schattenrisse in seinem Leben. Sind doch wir nicht mehr in Verlegenheit, zurückzuschrecken vor den dunklen Angelegenheiten im Leben Salomos, je älter er wurde? Warum? Weil wir ja wissen, gerade im Schatten hat Gott die Weisheit, seine Weisheit verborgen in den dunklen Angelegenheiten. Ja, das Wunder der Weisheit unseres Gottes. Und so wie wir bei Hiob ein so buntfarbiges, ja, unendliches Gebiet von Herrlichkeit Gottes, Wort Gottes, Aussprüchen Gottes, Gedanken Gottes, Haltung Gottes erkennen durften, so nun bei Salomo, was die Herrlichkeit Gottes betrifft und die Weisheit Gottes betrifft, Und die jede Art von Kunst, Baukunst, botanische Kunst, zoologische Kunst, Weisheit und, ist bei Salomon und alles wieder im Schattenriss vorhanden. Und wenn es im Schattenriss schon so wunderbar ist, wie viel mehr wird es bei dem Körper sein, der die Schatten wirft? Nämlich beim Körper des Christus. Denn in Kolosser 2 erklärt der Paulus: So lasst euch nun niemand beurteilen oder verurteilen in Bezug auf Speise und Trank, in Bezug auf das Halten von Festen, Sabbat, Neumonden oder weiß was alles, sondern alle diese Dinge, also von den kleinsten Speisvorschriften bis den wunderbaren Festvorschriften und alles dazwischenliegende, alle diese Dinge sind nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Ah. Gehen uns die dunklen Dinge des Salomo also etwas an? Das ist unser Schatten. Und je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der die Schatten wirft, steht und geht. Also, je dunkler bei Salomo alles ist, umso herrlicher ist das Gleiche, in der gleichen Linienführung, in der gleichen Bewegung, der gleichen Art, nur Licht und Liebe, Glaube, Hoffnung, Liebe und Herrlichkeit. So, das war die Einführung. Und nun lesen wir, schlafen wir wieder auf einige Stellen. 1. Könige 1, Vers 47.
Und auch sind die Knechte des Königs gekommen, um unseren Herrn, den König David, zu segnen, indem sie sprachen: Dein Gott mache den Namen Salomos noch vorzüglicher als deinen Namen und mache seinen Thron größer als deinen Thron. Und der König hat auf dem Lager angebetet.
Soweit. Wir staunen, was wir eben gelesen haben. Wir schlagen auf 1. Könige 2, Vers 46.
Und der König gebot Benaja, dem Sohne Jojadas, und er ging hinaus und stieß ihn nieder und er starb.
Ja, das ist etwas falsch, natürlich. Was hast du aufgeschlagen?
2,46. Erste Könige.
Ja, da habe ich was offenbar falsch notiert. Lassen wir das. 1. Vielleicht, Könige 3.
Vielleicht 1,46, ich weiß es nicht.
Aha, was steht da?
Und auch hat sich Salomo auf den Thron des Königreichs gesetzt und auch sind die Knechte des Königs gekommen, um unseren Herrn, den König David, zu segnen, indem sie sprachen: Dein Gott mache den Namen Salomos noch vorzüglicher als deinen Namen. Aha. Und mache seinen Thron größer als deinen Thron. Und der König hat auf dem Lager angebetet.
Ah ja, das gehört zusammen, Entschuldigung. Danke, also danke für die Ergänzung. Ja.
Ach, das haben wir angebetet, auch Entschuldigung.
Ja, der ja, 47, ja, aber du hast doch 46 gelesen.
Jawohl, also, ja, 46 gehört das. Ja. Also, 6 und 47.
Der Vers 45 im zweiten Kapitel ist, da heißt es im 45. Vers: Aber der König Salomo wird gesegnet sein und der Thron David wird feststehen vor Jehova ewiglich.
Aha, aha. Das ist
2,45.
Dankeschön. Ja, also das rimmelt ja von gewaltigen Zeugnissen über die Person des Salomo. 1. Könige 3 von Vers 1 an.
Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Und er nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses Jehovas und der Mauer von Jerusalem ringsum vollendet hatte. Weiter?
Ja, weiter.
Nur opferte das Volk auf den Höhen, denn bis zu jenen Tagen war dem Namen Jehovas kein Haus gebaut worden. Und Salomo liebte Jehova, indem er in den Satzungen seines Vaters David wandelte. Nur opferte und räucherte er auf den Höhen.
Ja, eigenartig jetzt. Also, dass er sich, wenn er sich verschwägert hat mit dem Pharao und die Tochter des Pharao zum Weibe genommen hat, und zwar als Erste von allen, kommt kein Nathan und sagt zu Salomo, das geht nicht. Im Gegenteil. Und Salomo liebte Jehova, indem er in den Satzungen seines Vaters David wandelte. Nur, ne, noch das dann.
Wenn es da heißt, nur opferte und räucherte er auf den Höhen, hat
ja
er Gott geopfert und geräuchert oder
heißt
es?
Nein, es war ja kein Tempel da, nicht?
Dann war
das
ja in
Ordnung. Ja, das Wörtchen nur, sagt uns, also es nicht das Normale, ja.
Bitte? In Mose steht, hüte dich, dass du nicht deine Brandopfer an jedem Ort opferst.
Ah ja, ja. Das ist
gewollt,
ja.
Nicht?
Was hat nicht
gewollt?
Jawohl, ja.
Also dieser Ausspruch, das Volk opferte auf den Höhen, ja? Kommt später bei den Königen, die Nachfolger waren, noch oft vor.
Jawohl, ja. Jawohl.
Als der Tempel
da stand. Also, das heißt, das Wörtchen nur sagt uns, also das ist nicht, noch nicht in der Ordnung. Nicht. Ja. Und jetzt weiterlesen.
Wo waren wir jetzt?
Also nochmal Vers 4.
Und der König ging
nein,
nach.
Nein, gerade noch von drei. Vers 3, ja.
Und Salomo liebte Jehova, indem er in den Satzungen seines Vaters David wandelte. Nur opferte und räucherte er auf den Höhen.
Weiter.
Und der König ging nach Gibeon, um da selbst zu opfern.
Aha.
Denn das war die große Höhe. 1000 Brandopfer opferte Salomo auf selbigem Altar.
Achtung! Wohin geht er jetzt? Auf was für eine Höhe? Zu Gibeon. Kennen wir den Namen? Die Männer von Gibeon, das Lumpengesindel, das Josua begnadet hat und Israel 3 Jahre Hungersnot erleiden muss, weil Saul nur gedachte, die Gibeoniter auch diese Gefäße der Begnadigung durch Josua Jesus nicht auszurotten.
Also Saul nur gedacht, nicht?
Ja.
Nur gedacht.
Nur gedacht, er hat Gott schon genügt, nicht? Ja, Gott richtet nur nach dem, wie er das Herz kennt. Ja. Also ist das wohlgefällig vor Gott, wenn er Punkto Gibeon, die ehrt, das sind ja die, die David, mein Vater David, gefragt hat, was kann ich für euch tun, dass ihr, ehemaliges Lumpengesindel, Gefäße der Begnadigung durch Josua, das Erbteil Gottes Israel segnet. Das sind also die Gibeoniter größer als Israel. Wenn die Gibeoniter Israel segnet, ne? Und das Lumpengesindel waren ja wir. Nicht wahr? So. Also jetzt, was geschieht da auf der Höhe zu Gibeon? Weiter.
Zu Gibeon erschien Jehova dem Salomo in einem Traume.
Liebe Geschwister, seht, wenn die Schrift einmal
die Gibeoniter so vorführt, ne, wie er sie die vorführt, ne, dann bleibt sie dabei durch die ganze Schrift. Ne. Wo erscheint dem Herrn, der Herr denn, dem Salomo?
Zu Gibeon.
Aha, wieder. Ja. Ne? Liebe Geschwister, wir sind nicht abhängig von Israel, dass wir da uns die beiden Ölbäume wild und edel, die sind berechtigt hier auf der Erde, nach dem äußeren Menschen. Da stimmt das. Aber in Christo, null. Weg.
Solange wir noch da
gekreuzigt, gestorben, begraben, aus.
So. Solange wir noch da sind, hat Israel nichts zu gut von Gott. In dieser Hinsicht, dass Segnungen sind.
Nochmal.
Viele Verheißungen haben wir zu wenig laut gesprochen.
Schönen Akku, ja. Für uns nicht.
Bitte?
Für uns hast du laut genug gesprochen, ja. Für den Akku nicht so.
Ich habe gesagt, verstehst du es?
Komm, ich verstehe nicht.
Ja. Komm auf.
Dann lassen wir so.
Ja, wir müssen vorwärts machen.
Ja. Übrigens, Entschuldigung, muss ich zwischendurch sagen. Wir essen heute um 11:45 zum Mittag.
Ich weiß.
Soll pünktlich sein.
Eben, deshalb wollen wir nicht abweichen. Weiter. Lesen.
Also Jehova erschien zu Gibeon, dem Salomo, in einem Traume der Nacht, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach: Du hast ja an deinem Knechte David, meinem Vater, große Güte erwiesen, so wie er vor dir gewandelt hat, in Wahrheit und in Gerechtigkeit und in Geradheit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Güte bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Throne sitzt, wie es an diesem Tage ist. Und nun, Jehova, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt, und ich bin ein kleiner Knabe.
Aha, wie fängt Salomo an? Ne? Wunderbar. Weiter.
Ich weiß nicht, aus- und einzugehen.
Herrlich.
Und dein Knecht ist in der Mitte deines Volkes, das du erwähnt hast, eines großen Volkes, das nicht gezählt noch berechnet werden kann vor Menge. So gib denn deinem Knechte ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösem. Denn wer vermöchte dieses dein zahlreiches Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, da Salomo um dieses gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um dieses gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Einsicht erbeten, um das Recht zu verstehen, siehe, so habe ich nach deinem Worte getan. Siehe, ich habe dir ein weises und einsichtsvolles Herz gegeben, das seinesgleichen vor dir nicht gewesen ist, deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht aufstehen wird.
Ist das, lesen wir das, was da steht, ne? Auf diese Person. Weiter.
Und auch, was du nicht erbeten hast, habe ich dir gegeben, sowohl Reichtum als Ehre, so dass deinesgleichen niemand unter den Königen sein wird, alle deine Tage.
Vers 15 noch.
Und Salomo erwachte, und siehe, es war ein Traum.
Und dürfen wir weiter sagen, ein Traum ist nur ein Schaum? Oder war das göttliche Offenbarung? Ja, bitte. Gewaltig.
Und er kam nach Jerusalem und er stand vor der Lade des Bundes Jehovas und opferte Brandopfer und opferte Friedensopfer und machte allen seinen Knechten ein Mahl.
Soweit. Und noch Vers 16.
Damals kamen zwei Huren zu dem König und standen vor ihm.
Ah, jetzt kommt das wunderbare Urteil. Ja. Dann lesen wir weiter. Also 1. Könige 3, 1 haben wir jetzt. Also, Er heiratet die Tochter des Pharao. Kein Nathan kommt und sagt, halt Salomo, das geht nicht. Im Gegenteil, Salomo liebt Jehova und wandelte. Ne? So. Eigenartig. So. Weil Salomo jetzt ein Modell auf Jesus Christus ist, Achtung, wohl König Israels, um der Schwüre den Vätern gegenüber, aber jetzt wird, dass Salomo keine einzige Tochter Israels geheiratet hat, nur alles ausländische Frauen. Und was wir dann noch alles lesen in dem Zusammenhang, das sind dann die schwärzesten Schattenrisse. Und das genau gleiche auf Christus dann gelehrt. Da haben wir im Neuen Testament keine Ahnung, keine Hoffnung, sowas erkennen zu können, was die Weisheit Gottes in diesen dunkelsten Angelegenheiten bei Salomo für Christus an Herrlichkeiten. Genau die gleichen Dinge. Ja. Stimmt's, wenn zwei das Gleiche tun, ist das nicht das Gleiche. Ja, jetzt wollen wir aber mal bedenken. Welches Weib war es denn, welches sich des wimmernden Mosesbüblein im Schilfkästchen erbarmte?
Tochter Pharaos.
Eine Tochter Pharaos, hat Gott das vergessen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wie wurde Mose erzogen von der Tochter Pharaos?
Wie ihr Sohn.
Als ihr Sohn, Tochter Pharaos. Hat Gott das vergessen? Scheint nur nicht der Fall zu sein, sondern jetzt wollte er mal an so etwas gedenken, gell? Wo niemand mehr daran denkt. Wunderbar. Baut ihr ein Haus? Neben dem Haus Gottes und sich ein Haus und führt sie da ein. Und das wunderbare Lied der Lieder, von wem ist das? Von Salomo. Und die Sulamit, Salomo heißt der Friedefürst oder der Friedereiche oder einfach der Friede. Und Sulamit heißt die zum Frieden gebrachte Seele oder Gemeinde oder Stadt Jerusalem. Alles auf den verschiedenen Stufen zum Frieden gebracht. Da haben wir ja was gerade, was Pokat betrifft, hinter uns. Und wenn er dann im Hohen Lied, im Vers, so im ersten Kapitel, seine Geliebte, und die Sulamit im Hohen Lied ist die Tochter des Pharao. Im etwa 9., 10. Vers, Kapitel 1, Hohe Lied oder Lied der Lieder, schreibt oder sagt Salomo, einer Stute an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Und sie antwortet, als der König an seiner Tafelrunde war, gab meine Narde ihren Duft. Wir kennen die wunderbaren Erlebnisse Jesu. Was das für Leute waren, für Weiber, nicht? So. Deren Narde ihren Duft gaben. Also und so hier, also die Tochter des Pharao, die Sulamit. Das ist noch nebenbei. Von wem sind denn die Sprüche? In unserer Bibel? Auch von Salomo. Überragend alles. Warum guckt ihr so traurig, dort, ihr Schwestern? Ja, ja, guckt man nur noch mal an. Jetzt lesen wir 1. Könige 4, 21.
Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche von dem Strome, nämlich dem Euphrat, an, von dem Strome an bis zu dem Lande der Philister. Bis zu dem Lande der Philister. Ja. Der heutige Gaza-Streifen.
Ja.
Und bis zu der Grenze Ägyptens.
Ja.
Sie brachten Geschenke und dienten Salomo alle Tage seines Lebens.
1. Könige 4, Vers 25.
Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, alle Tage Salomos.
Aha. Nicht wunderbar. Solange Salomo lebte, eigenartig, hatte Israel, Juda, hatten die 12 Stämme Israels von Dan bis Beersheba Frieden und Sicherheit. Wann hat dann Israel diesen Salomo einmal von diesem einen Friedensreich, wo sie jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum sind? Das ist doch ein Vorbild fürs tausendjährige Reich. Ne? Und die ganze Zeit ist Frieden da. Niemand denkt nur daran, da irgendwie gar nicht möglich, da militärisch angreifen zu können oder so etwas.
Alle Tage Salomos waren ja seine 40 Regierungsjahre.
Jawohl. Ja. Ja. Dann 1. Könige 4, 29. Ganz wunderbar.
Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist.
Moment. Gott gab Salomos Weisheit und sehr große Einsicht und jetzt. Und eine Weite des Herzens. Aha. Wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Warum dieser Vergleich gerade wie der Sand am Meer? Der Sand am Meer ist die Grenze zwischen Trockenem und Wasser. Nicht? Ist ja blöd, was ich jetzt sage. Aber was heißt das? Das Trockene ist immer Israel und das Wasser sind die Nationen. Also gerade das Gesetz richtet eine Grenze auf, eine Feindschaft zwischen Israel einerseits, dem Trockenen, und dem Meer der Nationen. So. Und die Weite des Herzens, Salomo, ist sowohl für Israel als für die Nationen zur Verfügung. Ringsum, im ganzen Erdkreis. Noch weiterlesen.
Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens.
Halt. Was steht da? Gab es also auch im Altertum, im Osten, Menschen, die in besonderer Weisheit, die Gott als solche anerkennt, vorhanden waren? Wer kann ihren Namen nennen?
Hiob.
Bitte?
Er meint Hiob.
Vielleicht, ja, vielleicht, ja. Jetzt aber außerbiblisch, einfach Söhne des Ostens.
So, Abraham, und dies ja seine Söhne.
Ja, liebe Geschwister, wir sind viel zu fromm. Wir suchen jetzt wieder biblische Tippen. Nein, als alle Söhne des Ostens, weiser als alle Söhne des Ostens.
Die Assyrer.
Bitte?
Die Assyrer. Nein.
Wie steht es mit Nebukadnezar?
Das ist aber auch eine biblische Gestalt.
Ja.
Ich dachte auch an
ihn. Nur um zu zeigen, ein heidnischer, ein nicht israelitischer Mann oder ein Semite, sondern Nebukadnezar, der feststellen konnte, dass Daniel und seine Freunde seine eigenen chaldäischen Studenten um das Zehnfache an Weisheit übertreffen. Das hat als Voraussetzung, dass Nebukadnezar mindestens um das Elffache überlegen war, wenn er feststellen kann, die sind das Zehnfache überlegen. Also, aber weiter. Ja, dürfen keine
Salomo, die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens.
Aha.
Und er war weiser als alle Menschen.
Noch. Gewaltig.
Und jetzt werden Einzelne sogar verglichen. Und als Ethan, weiser als Ethan der Esrachiter, und Heman und Kalkol und Darda, die und Söhne Machols.
Ja. Oh, was haben wir? Mir sind jetzt die Namen auch entfallen. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Hammurabi ist einer, der einen Bericht über die Sintflut verfasst hat. Und dann ein Also sprach Zarathustra. Und. Also gar, es gibt eine Reihe bekannte Namen, die die Wissenschaft heute sehr hoch hält. Vom frühen Altertum, Japan, China, Indien und so. Genügt. Also. Und weiter.
32. Und er redete 3000 Sprüche. Und seine Lieder waren 1005. Und er redete über die Bäume von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum Isob, der an der Mauer herauswächst.
Ah, also Botanik, weiter.
Und er redete über das Vieh und über die
Vögel. Zoologie.
Über die Vögel und über das Gewürm.
Ornithologie.
Über das Gewürm.
Ja, wie sagt man dem?
Anmerkung, das sich regende.
Ja. Und weiter.
Und über die Fische.
Aha, Ichthyologie.
Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten.
Liebe Geschwister, war dieser Mensch auch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir verehrt? Ein von Gott auserwähltes Wesen. Wir lesen weiter.
5,1 und hier.
Jetzt kommt. Haben wir 34? Ja, schon ja, gelesen gehabt. Ja, gut. Ja. Dann kommt Kapitel 5, Vers 1. Eine ganz neue Phase.
Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Knechte zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn zum König gesalbt hatte an seines Vaters Statt. Denn Hiram war allezeit ein Freund Davids gewesen. Und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen, du weißt ja, dass mein Vater David nicht vermochte, dem Namen Jehovas, seines Gottes, ein Haus zu bauen, wegen der Kriege, mit welchen sie ihn umgaben, bis Jehova sie unter seine Fußsohlen legte. Nun aber hat Jehova mein Gott mir Ruhe geschafft ringsum, da ist kein Widersacher mehr und kein schlimmes Begegnis. Und siehe, ich gedenke dem Namen Jehovas meines Gottes ein Haus zu bauen, so wie Jehova zu meinem Vater David geredet und gesagt hat, dein Sohn, den ich an deiner Statt auf deinen Thron setzen werde, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und nun gebiete, dass man mir Zedern vom Libanon haue, und meine Knechte sollen mit deinen Knechten sein. Und den Lohn deiner Knechte will ich dir geben, nach allem, was du sagen wirst. Denn du weißt ja, dass niemand unter uns ist, der Holz zu hauen versteht, wie die Zidonier.
Soweit. Ne? Also, Sidon und Jerusalem, ne? Weitgehend feindschaftlichste Städte, ne? Und in den Tagen Salomos ist nicht nur Friede, sondern gemeinsame Mitarbeit unter der Leitung Salomos wohl, Bau des wunderbarsten Tempels, den die Welt je gesehen hat. Zum Glück hat Gott alles zerstören lassen, gründlich von diesem Tempel, sonst gäbe es noch Weltkriege nur um die Bruchstücke der Säulen oder der Koloquinten oder von irgendwas, was noch da vorhanden sein könnte. Also Tyrus, Sidon und Salomo in Frieden und Mitarbeit am Hause Gottes, dann mache ich jetzt nur ganz
Kapitel 6. Ja, darf man dazu kurz sagen, in Hesekiel 28 wird ja der König von Tyrus, nicht dieser Hiram, aber ein König von Tyrus, als verglichen
mit dem Modell Satan. Also.
Und hier raus kann man vielleicht entnehmen, dass der, wenn Gott mit allem zurechtgekommen ist, ist auch der König von Tyrus der eigentliche, ein Freund von Salomo geworden.
Genauso wie Gott nicht den Mond als Mond geschaffen hat, sondern als kleines Licht, der ich am Anfang das Ende verkündet. Gut, jetzt Kapitel 6, Vers 2.
Und das Haus, das der König Salomo Jehova baute, 60 Ellen war seine Länge und 20 Ellen seine Breite und 30 Ellen seine Höhe. Also 60 mal 20 mal 30.
Ja.
Und die Halle vor dem Tempel des Hauses, 20 Ellen ihre Länge, vor der Breite des Hauses her. 10 Ellen war ihre Breite vor dem Hause her. Und er machte dem Hause Fenster, die mit unbeweglichen Querstäben vergittert waren.
So, und mach mal ein paar Sprünge da.
Irgendwo, Vers 7.
Ja.
Und das Haus wurde bei seiner Erbauung aus vollständig behauenen Steinen erbaut, und Hammer und Meißel, irgendein eisernes Werkzeug wurde nicht am Hause gehört, als es erbaut wurde.
Alles auf fernen Zubereitungsstätten.
Und das Wort Jehovas geschah zu Salomo, indem er sprach: Dieses Haus, das du baust, wenn du in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte zu tun und alle meine Gebote beobachten wirst, dass du darin wandelst, so werde ich dir mein Wort aufrecht halten, das ich zu deinem Vater David geredet habe.
Ja.
Nochmal ein Sprung.
Ja.
17. Und das Haus, das ist der Tempel, vorn vor dem Sprachort, waren 40 Ellen lang, und das Zedernholz am Hause inwendig war Schnitzwerk von Koloquinten und aufbrechenden Blumen. Alles war Zedernholz. Kein Stein wurde gesehen. Und den Sprachort im Innersten des Hauses richtete er zu, um die Lade des Bundes Jehovas dahin zu setzen.
Mal so weit. Waren links und rechts je 5 Schaubrottische, im Ganzen 10. Waren also 120, es waren ja 12 Brote Geschichte, ne? Mal 10, ne? 120 Brote, und dann waren, hat Salomo im Allerheiligsten zu den beiden Cherubin des Mose aus reinem Gold noch 2 Cherubin riesig aus Ölbaumholz hergestellt. So waren jetzt hier 4 Cherubin, wie am Thron Gottes ja auch 4 Cherub sind. Ne? Also, und eine Herrlichkeit da, und außerhalb waren Wagen, wunderbar geformte Wagen, alles auf Rädern, das alles, was die Opfervorschriften betraf, alles. Er hatte dann da einen Riesenaltar und vor allem ein Meer im Vorhof, das ruhte, ein Riesenbecken mit einer Reihe von je, glaube 200 Rindern ringsum, und ruhte auf 12 großen Rindern. 3 Rinder schauten nach Osten, 3 nach Westen, 3 nach Süden, 3 nach Norden. Und auf diesen, den Rücken dieser 12 Rinder ruhte das eherne Meer. Wunderbar. Das Meer stellt das Meer der Nationen dar, und das wird getragen von 12 Rindern. Was sind das? Die 12 Stämme Israels, getragen nach allen 4 Richtungen der Himmel hin. Das heißt, sie werden getragen, das Meer der Nationen in diesem Kosmos, solange der existiert, getragen bis an die Enden der Himmel durch Israel. Also was da alles dargestellt ist,
Und die beiden Säulen, Achim und Boas, nicht? Oh, mit ihren Schmuckstücken von je 200, wie heißen die schön? Das Symbol, die Frucht der Liebe ist
Granatäpfel.
Granatäpfel, ja. Granatäpfel, Granatäpfel, so viel und so viel und so viel. Und dann das Kapitel war lilienblütenförmig und. Also das ganze Haus Gottes ringsum und inwendig wie ein Garten Gottes. Wie ein Garten Gottes. So. Und jetzt mache ich kurz. Dann führt Salomo Pferde ein, hat Riesenstallungen verteilt im ganzen Land.
40.000 Ställe. Also für 40.000 Pferde.
Für 40.000 Pferde, ja. Was sagen wir dazu? Wird es im tausendjährigen Reich Pferde geben? Schriftgelehrte?
Ich nehme an, ja.
Den, du sagst richtig, demnach ja, tatsächlich.
Neue Pferde.
Ja, ja, wunderbare Pferde. Ja. Denn da ist ein Tierreich großer Friede. Nicht? Ja, und wo haben wir die Bibelstelle im tausendjährigen Reich, wo die Zustände beschrieben werden? Und an den Schellen der Pferde wird stehen, heilig dem Herrn. Ja. Tausendjähriges Reich. Also, bitte, die Pferde bei Salomo. Und er baute Städte und Städte nach Herzenslust. Und er baute. Und baute Gärten und Parkanlagen nach Herzenslust und so weiter. Und dann baute er, da war er noch Schiffbauer, baute er eine Tarsisflotte und eine Flotte, die er nach Saba von dort Golf von Sheba brachte. Und dann eines Tages, jetzt, was ist das? Immer noch 1. Könige 10, Vers 1 lesen.
Ich gucke jetzt auf die Uhr.
Aha, 11 Uhr. Was steht da?
Und die Königin von Sheba, aha, hörte den Ruf Salomos wegen des Namens Jehovas. Und sie kam, um ihn, den Salomo, mit Rätseln zu versuchen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Zuge, mit Kamelen, die Gewürze und Gold trugen, in sehr großer Menge und Edelsteine.
Unglaublich.
Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo erklärte ihr alles, um was sie fragte. Keine Sache war vor dem König verborgen, wunderbar, die er ihr nicht erklärt hätte. Und als die Königin von Sheba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speise seines Tisches und das Sitzen seiner Knechte und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleidung und seine Mundschenken und seinen Aufgang, also Treppenaufgang, auf welchem er in das Haus Jehovas hinaufging, da geriet sie außer sich und sprach zu dem König: Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Lande über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du übertriffst an Weisheit und Gut das Gerücht, das ich gehört habe. Glückselig sind deine Leute, glückselig diese deine Knechte, die beständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Gepriesen sei Jehova, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil Jehova Israel ewiglich liebt, hat er dich zum König eingesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben.
Weiter.
Sie gab dem König 120 Talente Gold.
Komm.
Und Gewürze in sehr großer Menge und Edelsteine. Nie wieder ist eine solche Menge Gewürz gekommen, wie dieses, welches die Königin von Sheba dem König Salomo gab. Und auch die Flotte Hirams, die Gold aus Ophir holte, brachte aus Ophir Sandelholz in sehr großer Menge und Edelsteine. Und der König machte von dem Sandelholz ein Geländer für das Haus Jehovas und für das Haus des Königs. Und Lauten und Harfen für die Sänger. Also ist kein Sandelholz gekommen, noch gesehen worden bis auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin von Sheba all ihr Begehr, das sie verlangte, außer dem, was er ihr gab, nach der Freigebigkeit des Königs Salomo, und sie wandte sich und zog in ihr Land, sie und ihre Knechte.
Wunderbar. Dann, die Säulenhalle Salomos ist übrig geblieben bis in die Tage Jesu. Da lesen wir, und Jesus und die Jünger wandelten in der Säulenhalle Salomos. Da wollte ich auch gern wandeln, mit Jesus in der Säulenhalle Salomos, und habe die damals vor 2000 Jahren beneidet. Und jetzt beneide ich noch mehr die alle, die Vorlesungen von Professor Salomos selber hören konnten. Was da steht, sind ja menschliche Worte. Können das, um was es wirklich ging und geschah, gar nicht würdigerweise festhalten. So. Und jetzt kommt Kapitel 10.
Da sind wir.
Ja. Ah, da sind wir. Haben wir 23 und 24
Nein,
gelesen?
Nein, das kommt dann jetzt. Und der König Salomo war größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit. Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte.
Also, genügt. Hatte Salomo Weisheit Gottes, die Gott
in sein Herz gegeben
hat. Also bitte, liebe Geschwister, lassen wir mal die dunklen Angelegenheiten bei von Salomo mal unter den Tisch fallen im Moment, nicht? Und halten mal das fest, was da, was die Wunderdinge, die jetzt da wir gehört waren, das war ja nur Ausnahmen, also auszugsweise. Und jetzt schlagen wir auf 1. Könige 11. Es wird tragisch.
Ab Vers 1.
Ja. 1. Könige 11, nicht von ungefähr wieder 11, gell?
Ja, bitte. Und der König Salomo liebte viele fremde Weiber, und zwar neben der Tochter des Pharao: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Zidonische, Hethitische, von den Nationen, von welchen Jehova zu den Kindern Israel gesagt hatte: Ihr sollt nicht unter sie kommen, und sie sollen nicht unter euch kommen. Gewiss, sie würden euer Herz neigen ihren Göttern nach.
Ja, also bitte, jetzt hören wir mal genau, was wir hören und lesen.
An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte an Weibern 700 Fürstinnen und 300 Kebsweiber. Und seine Weiber neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Weiber sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit Jehova, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo wandelte der Astoreth nach, der Gottheit der Zidonier, und dem Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen Jehovas, und er folgte Jehova nicht völlig nach, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Kamos, dem Gräuel der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Molech, dem Gräuel der Kinder Ammon. Und also tat er für alle seine fremden Weiber, die ihren Göttern räucherten und opferten. Da erzürnte Jehova wieder Salomo, weil er sein Herz von Jehova, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm betreffs dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzuwandeln, aber er beobachtete nicht, was Jehova geboten hatte.
Soweit, ja. So. Jetzt sind wir an dem bitteren Ende angekommen, bei Salomo. Warum? Salomo stand noch unter Gesetz. Und in dieser Hinsicht, Verehelichung, hat er genau das getan, was nach dem Gesetz verboten war. Und jetzt nicht nur, dass er ausländische Frauen nahm, 700 Fürstinnen, 300 Kepsweiber, ich weiß heute noch nicht, was Kepsweiber für eine Funktion haben. Liebe Geschwister, nur hier, wir haben uns ja schon gesetzt, also bitte nicht vom Stuhl fallen, wenn ich darauf hinweise, in dem Zusammenhang, dass der Vater aller Gläubigen namens Abram und dann Abraham, was die ägyptische Magd Hagar betrifft, das wissen wir von der Sonntagsschule her vielleicht schon, dass Abraham, nachdem Gott ihm wieder zeugungsfähig und seine Frau fruchtbringend fähig gemacht hat, empfängnisfähig und geburtsfähig gemacht hat, Isaac da war und die Sarah dann gestorben ist, heiratet Abraham noch einmal
Ketura.
Ja. Und von der Ketura bekam er etwa 7 Söhne, unter anderem einer mit dem Namen Midian. Also die Midianiter. Ja. Und Mose heiratete eine Tochter des midianitischen Priesters Jethro. Mhm. Ja. Also jetzt kommt aber was. Als nun Abraham starb, hat er ein genaues Vermächtnis gemacht, wie sein Riesenbesitz verteilt werden soll unter alle seine vielen Nachkommen, nicht? Den Söhnen der
Ketura
gab er und auch den Söhnen seiner Kepsweiber gab er Stücke. Habt ihr das auch schon gelesen? Nein? Hat nur überlesen, überflogen, nicht? Abraham hatte noch Kepsweiber. Bitte, steht also Salomo in der Hinsicht allein da? Bruder Muhl, hör jetzt lieber auf, gell? Es reicht jetzt. Nicht? Nein, jetzt hört Bruder Muhl nicht auf, aber in 5 Minuten ist er fertig. Nämlich, was Salomo nun tat, und gleichzeitig die Antwort auf die Frage, warum hat Gott nicht durch Propheten da eingegriffen und die Sache gestoppt und sofort unmöglich gemacht, was er sonst getan hat? Nein. Warum? Jesus sagt den Jüngern an einer Stelle, seid gleich Menschen, die auf ihren Herrn warten, eure Lampen seien brennend und eure noch etwas bereit. Denn ihr wisst nicht, wann euer Herr von der Hochzeit kommend aufbrechend erscheint bei euch. Wo steht das? Irgendwo Lukas. Steht bei mir in der linken Seite, der linken Kolonne unten. So. Aha. Jetzt kommt also Jesus in großer Macht und Herrlichkeit nach Verheißung zu Israel und alles, was damit zusammenhängt. Erklärt an dieser Stelle, ich komme schon von einer Hochzeit.
Markus 13, 35.
Bitte?
Markus 13, 35.
Markus 13, 35. Danke. Ja. Ich habe euch als eine reine Jungfrau einem Manne verlobt. Wer ist das? Welche sind das? Wir. Ist diese Verlobung je aufgelöst worden? Nein. Was ist die Gott wohlgefällige Erfüllung jeder Verlobung?
Die Heirat.
Die Heirat. Das Geheimnis, das Gott geschaffen hat zwischen Mann und Weib, ist groß, Ich beziehe es aber auf Christus und die Versammlung, auf die Ekklesia. Ja. Hat die Hochzeit stattgefunden? Ah. Also wenn er mit uns Hochzeit gehabt hat, der große Salomo, dann kommt er auf die Erde und hat dann noch mit Israel Hochzeit am Anfang vom tausendjährigen Reich. So. Und jetzt? Sind im tausendjährigen Reich nur Israel da gesegnet? Oder sind alle 70 Nationen da vertreten? Aha. Liebt Christus im tausendjährigen Reich, der große Salomo, alle Nationen? Sind alle Großstädte der Nationen jetzt heilig? Seine Weiber, nicht mehr der Fürstentümer und Gewalten, wie bisher, die alle Großstädte zu Huren gemacht haben, ist heilig. Alle Städte heilig dem Herrn. Da ist Ägypten und alle, da heißt die Tochter Babel ist da, die Tochter Ägypten, die Tochter Sidon, die Tochter Tyros, das sind jetzt alles Töchter. Ja. So. Und mit denen ist er in Liebe verbunden hier. Und jetzt das Schlimmste noch bei Salomo, dass diese Weiber, seine Weiber, alle ausländische, sein Herz wem zuneigen?
Fremden Göttern.
Ihren Göttern. Ja, gibt es überhaupt Götter? Hat jede Nation auf der Erde einen dieser Götter von Gott zugeteilt bekommen? Aha, sind diese Götter wieder göttliche Götter als solche? Nein, aber die haben ihr Amt, die Ehre, die Gott ihnen geschenkt hat, missbraucht unter der Kontrolle Satans, des Gottes, dieses bösen Zeitalters. So. Die sind alle dem Gericht verfallen. Jetzt sind die Nationen und die 70 Großstädte der 70 Nationen auf der Erde im Segenspunkt mit Christus. Und im ganzen ungestörten und geschmälerten Segensgenuss. Das Gesetz geht aus von Zion, das Wort Gottes von Jerusalem. So. Und Christus thront in Jerusalem und die 12 Apostel auf 12 Thronen und so weiter und so weiter. Ein wunderbarer Tempel, der wunderbarste Tempel steht da und so weiter. Und jetzt was geschieht? Dass diese nun von Christus geliebten und gesegneten Nationen ihre jeweils Regierungshauptstädte, sind diese ehemaligen Weiber jetzt geheiligt, bis und mit die Schellen der Pferde, steht heilig dem Herrn, alles heilig dem Herrn. Was geschieht jetzt? Sie kommen ja nach Jerusalem. Sollen sie kommen zu den Festen? Die Nation, wer nicht kommt, dem geht es nicht gut. Ne? Also, sie kommen. Sie haben Kontakt. Das ist genau der wunderbare Tempel, wie sie da ein- und ausgehen sollen. Sie kommen direkt beim Herrn vorbei am Altar. Ne? Und jetzt ist es so, dass diese von Christus geliebten Städte, also Töchter und Weiber im tausendjährigen Reich, wagen, diesen wunderbaren, vollkommenen Salomo, ihm zu sagen, wunderbarer Herr, die Götter, die du einst selber über uns als Götter eingesetzt hast, die jetzt alle dem Gericht verfallen sind, ist keine Hoffnung für die. Merken wir etwas? Und dieser Salomo freut sich, dass die so kommen daher und hat eine wunderbare Antwort. Ihr habt ganz aus meinem Herzen gesprochen. Auch diese dem Gericht und dem Feuersee und so weiter verfallenen ehemaligen Götter über euch ist nicht nur Hoffnung, sondern die liebe ich Und was er mit Nebukadnezar gemacht hat, alles bisherige, was sie an Herrlichkeit hatten, Nebukadnezar, gab er ihm wieder, gab dem Nebukadnezar, und fügte noch größere Herrlichkeit hinzu. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Das ist unser Gotteswort und der Heilige Geist.
Ich habe eine Bibelstelle nur dazu.
Ja. Aha. Salomo starb wohlbetagt und man begrub ihn so und so. Nur noch, also auch noch in Frieden. Ja.
Ja. Eine Bibelstelle. Ich glaube, die ist die bekannteste in der ganzen Welt. Also liebt Gott die Welt.
Den Kosmos.
Danke.
Ja.
Danke, Herr. Und zwar den Kosmos.
Den Kosmos, ja.
Und da ist der dessen Gesinnung Feindschaft ist wieder Gott. Ja. Danke.
Ja. Und wir haben vorhin gelesen, dass Salomo nicht nur der Weiseste war, sondern ein sehr weites Herz hatte.
Ja, herrlich, herrlich. So.
Ich korrigiere die Bibelstelle nach, die ich eben nannte, mit Markus 13, 35, die ist nicht richtig. Sondern Lukas 12, 35 und 36.
Habe ich doch recht.
Ja. Ich merkte das, als ich es durchlas. Und,
ja, also bitte lies die gerade schnell.
Dann habe ich. Ja. Oder hast du sie schnell? Ich bin im Bibelnachschlagen immer so ein bisschen langsam. Lukas 12.
35 und 36.
Ja, da habe ich. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wir auch. Wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit. Das ist also eine Hochzeit. Auch das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald aufmachen. Das genügt vielleicht. Und dann kommt wenn er kommt in der zweiten und so weiter.
So wie Salomo zuerst mit der Tochter des Pharao geheiratet hat und dann erst noch mit allen anderen.
Ja, wir sehen, das Wort ist buntfarbig. Und wie Jesus sagt, sie ist es, die von mir zeuget. Das wimmelt nur so von das Alte Testament, von Bildern auf Christum. Wir können es aufschlagen, wo wir wollen. Wir sehen
ja,
Christum.
Wunderbar. Ja. Also wir brauchen, Entschuldigung, wir brauchen die Jünger von Emmaus nicht mehr zu beneiden.
Ich denke, wir schließen nun. Und vielleicht, bevor wir ein Abschlusslied singen, beten wir doch noch miteinander. Und weil es zum Schluss ist, dass wir ganz kurz sehr Freudigkeit hat, dem Herrn noch danken.
Ja.
Keine langen Gebete, möchte ich nicht bitten, sondern kurze Danksagung.
Gott Dank, geliebter Vater im Himmel, dass es Wahrheit ist. Sonst könnten wir das auch heute Morgen gelesen, weder verstehen, noch könntest der geliebte Bruder uns sagen, noch hätten wir Freude daran, dass deine Liebe durch den Heiligen Geist auch in unser aller Herzen ausgegossen ist.
Danke.
Wir preisen dich, geliebter Vater. Amen.
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 Ja, danke, lieber Vater, dass du immer wieder neu zu uns redest. Neues und von Neuem. Danke,
danke,
dass du es uns ins Herz legst und dass wir Hunger danach haben, und du ihn stillst, mögest du das Gehörte in uns auch wesentlich werden lassen. Amen.
Amen.
Ja, lieber Vater, geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir all das fassen können, was wir gehört haben, dass wir das mitnehmen dürfen und ausleben dürfen, dass du uns die Kraft dazu gibst. Wir danken dir von ganzem Herzen für alles. Amen.
Amen.
Und ich preise dich, Herr Jesus Christus, darüber, dass du uns so reich gemacht hast und dass du uns reich machst in allem Wort und aller Erkenntnis. Und dass wir auch jetzt hier in diesen Tagen aus dem wunderbaren Reichtum deines Wortes so viel haben schöpfen dürfen. Wir dürften in dem sein, was des Vaters ist, und dürften auch die Dinge kennenlernen, die im Hause des Vaters sind. Lob und Preis sei dir dafür. Amen.
Amen.
Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir mit deinem Volk Israel sagen dürfen, unser Gott ist bei dir.
Amen. Amen.
Und nun, Herr, segne uns. Segne einen jeden. Du kennst uns alle. Weißt auch, was in uns ist, wo wir Mangel haben. Da fülle du es mit deiner Fülle. Deine Güte sei mit uns allen. Wir preisen dich. Amen.
Amen.
Ich denke, wir haben noch vor dem Mittagessen so viel Zeit, dass wir die vier Strophen singen können. Wer stimmt an? Kommt hinter, lasst uns gehen, oder wie geht es? Sing doch mal was vor.
Auf, hier,
hat mich eingesetzt in die durchtragene Hand, mit der du mich gerettet, als mich die Gnade fand. Ich bin dein Eigentum, nun halte fest das Deine, dass ich der einst erscheine, zu deiner Gnade ruh. In Schwachheit und Gefahren und wenn Versuchung droht, kannst du nur mich bewahren vor Fall und Sündennot. Was deine Hand nicht hält, kann sich allein nicht halten. Er selbst sich will gestalten, in Trug und Torheit fällt. Aus Gnaden, nur aus Gnaden, bin ich, Herr, was ich bin. Was aus mir kommt, bringt Schaden und trübt den klaren Sinn. Die Gnade bleibe rein und völlig unvermischet, damit sich nicht verwischet, nur Gnade darf es sein. So halte mich geborgen in deiner Gnadenhand und bring am goldenen Morgen mich heim ins Vaterland. Die Fahrt ist nicht mehr weit, bald bin ich eingestade. Zum Preise deiner Gnade und deiner Herrlichkeit.
Wunderbar.
Ein Gedicht von Adolf Heller, Am anderen Ufer.
Oh, schön.
Am anderen Ufer, da ist meine Heimat. Dorthin geht mein Sehnen, dort bin ich zu Haus. Da herrscht nicht die Sünde, nicht Schande, noch Bosheit, nicht Furcht und Enttäuschung, noch Elend, noch Graus. Am anderen Ufer erklingen die Lieder der ewigen Liebe, beseligend und schön. Dort werden wir alles, was einstens uns schmerzte, als Gnade und Segen anbetend verstehen. Am anderen Ufer erwartet uns Jesus und führt uns zum Vater ins ewige Licht. Da gibt's keinen Missklang noch sinnloses Quälen. Vorbei sind Verzweiflung und Leid und Gewicht. Zum anderen Ufer darf fröhlich ich fahren, auch wenn mich noch irdisches Elend umgibt. Mein Geist ist schon droben, wo jauchzend ich schaue, wie innig erbarmend der Vater uns liebt. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ich darf nur abschließend noch unserem lieben Bruder Arthur und seiner lieben Luise herzlich danken, dass sie die Mühe und Strapaze der Reise und des Umgewöhnens immer wieder in andere Betten auf sich genommen haben und uns diesen Dienst im Namen Jesu getan haben. Herzlichen Dank.
Pizza bleibt da nach oben.
Ja, andere. Stunde, in der wir leben, in einmaliger Weise dargereicht. Auch wir sind überglücklich.
Danke.